Dürfen Versicherungsmakler jetzt nur noch Berufsunfähigkeitsversicherung mit Verzicht auf konkrete Verweisung vermitteln, wenn sie sich vor Haftung schützen wollen? So oder ähnlich kursiert es bereits im Markt. Ich wollte es genauer wissen und bin der Sache nachgegangen. Als Gesprächspartner konnte ich Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski gewinnen, einen profilierten Rechtswissenschaftler.
Mit einer Vermögenseinbuße oder einer Lücke für eine Vermögenseinbuße hat das nichts zu tun. Es ist eher so eine Art Bereicherung, die zulässig ist nach dem Gesetz. Eigentlich ist es nicht die Aufgabe der Versicherungswirtschaft, für Bereicherungsvorgänge zu sorgen. Und eigentlich müsste auch die Aufsicht, die BaFin, über diese Fragen mit dem Unternehmen reden, weil es ja keinen wirklichen Sinn gibt, eine solche für den Kunden nicht notwendige Verzichtserklärung abzugeben.
Der Franke und Bornberg Podcast 3F+. Herzlich willkommen. Ich bin Michael Franke und begrüße Sie zu unserem Podcast 3F+, dem Podcast für Versicherungen, Finanzen und Nachhaltigkeit. Professor Schwintowski hat als Rechtswissenschaftler lange an der Humboldt-Universität zu Berlin gelehrt. Er war 20 Jahre Mitglied im wissenschaftlichen Beirat beim Bund der Versicherten. Er war Mitglied in der VVG-Reformkommission und ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der BaFin in Versicherungssachen. Außerdem ist er Mitherausgeber des VVG-Praxiskommentars im VVW-Verlag und hat sich als Autor in verschiedenen Bereichen des Privatversicherungsrechts profiliert. Darunter auch Beiträge über Beratungspflichten, über die wir uns jetzt unterhalten wollen, und kürzlich sogar über Vergleichsprogramme. Also jemand, den man als versierten Fachmann bezeichnen darf. Herausgekommen bei unserem Gespräch ist ein spannender Bogen über die Beratungspflichten von Maklern, über die Frage, wie ein ideales Beratungsgespräch zur Einkommenssicherung bei Verlust der Arbeitskraft eigentlich aussehen könnte und über Risiken, die Berater, aber auch Versicherer bei diesem Thema eingehen. Sie dürfen gespannt sein. Hallo, Herr Professor Schwintowski.
Ja, hallo, Herr Franke.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ich danke Ihnen dafür, die Gelegenheit zu sprechen.
Ja, wir haben das Thema Verzicht auf konkrete Verweisungen in dieser Podcast-Reihe. Und eine Frage, die jetzt durch den Markt getrieben wird, ist schon die Frage, die immer sofort und gerne kommt bei jeder Produktveränderung. Dürfen Makler jetzt eigentlich nur noch Produkte, also Berufsunfähigkeitsversicherung, mit Verzicht auf konkrete Verweisung empfehlen? Oder haben Sie, wenn Sie das nicht tun, schon gleich irgendwo ein Haftungsproblem? Kann man das beantworten?
Diese Frage kann man eigentlich gut beantworten, denn das Gesetz, damit meine ich jetzt das Versicherungsvertragsgesetz, sieht ja nicht vor, dass wir den Kunden einfach irgendein Produkt anbieten und verkaufen, so wie ein Auto, das man sich vorher angucken kann, sondern zuvor, so sagt es der Gesetzestext, soll ich die Wünsche und die Bedürfnisse, also die subjektiven Wünsche und die objektiven Bedürfnisse des Kunden überhaupt erstmal ermitteln, um danach über die Frage mit dem Kunden zusammen nachzudenken, was ist denn eigentlich das für ihn passende und auch letztlich bezahlbare Produkt und ob das ein Produkt ist, bei dem man auf die konkrete Verweisung verzichten muss, das ist die offene Frage.
Kann man denn vielleicht sagen, dass es sinnvoll ist, zunächst mal zu klären, was man eigentlich besprechen will mit dem Kunden in dem jeweiligen Beratungsgespräch?
Das ist eigentlich der klassische Aufhänger. Beim Beginn des Beratungsgesprächs sagt natürlich der Kunde, worum es ihm geht. Und damit weiß ich schon mal, ob wir eher über eine Autoversicherung oder eben über eine Berufsunfähigkeitsproblematik oder vielleicht über eine Unfallversicherung reden. Viele Kunden haben die Begrifflichkeiten nicht ganz im Griff, also müsste ich schon noch mal nachfragen. Aber wenn es darum geht, dass wir darüber reden, ja, es könnte sein, dass ich in meinem Beruf nicht mehr arbeiten kann oder vielleicht überhaupt nicht mehr arbeiten kann, also erwerbsunfähig bin, darüber müsste ich mit dem Kunden als erstes reden, um herauszufinden, ob es dieser Problembereich ist, den wir jetzt zum Gegenstand eines Beratungsgespräches machen wollen. Völlig klar.
Also wenn ich mir die Websites anschaue, die um das Thema Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Arbeitskraftverlust sprechen, auf der Versichererseite, aber auch, wenn ich mir die Ansätze im Vermittlerbereich anschaue, dann spricht man eigentlich regelmäßig davon, dass man den Kunden absichern möchte für den Einkommensverlust, den er erleidet, wenn seine Arbeitskraft eben nicht mehr funktioniert, ganz einfach gesagt. Das heißt, man möchte diesen Verlust kompensieren. Das wird vorangestellt.
Also der Vermittler wird wahrscheinlich dem Kunden diese Botschaft so rübergeben, weil er vermutlich davon ausgeht, dass der Kunde selber nicht so ganz genau einschätzen kann, was es alles am Markt so gibt und über was man sinnvollerweise redet. Aber eigentlich müsste der Vermittler damit anfangen, dem Kunden zu erklären, übrigens, wenn du krank wirst, ja, dann gibt es eine Krankenversicherung. Wenn du nicht wieder gesund wirst, dann haben wir leider keine Versicherung, bei der wir dich an die Hand nehmen können und dich wieder gesund machen. Also sowas, so ein Wünsch dir was, so eine Versicherung haben wir leider nicht. Und weil das so ist, müsste jetzt der Vermittler eigentlich dem Kunden sagen, müssen wir zumindest über die finanziellen Lücken, die jetzt entstehen können, müssten wir mal reden. Und wenn der Kunde dann sagt, jawohl, verstehe ich, da mache ich mit, dann können wir anfangen.
Jetzt ist das ja kein eindimensionales Thema, gerade die Absicherung zur Arbeitskraft, da spielen ja viele Faktoren hinein. Deshalb würde ich das vielleicht mal etwas konkreter greifen wollen, wenn wir mal ein Beispiel durchgehen und sagen, wir gehen mal davon aus, wir hätten es in einer Beratung mit einem Kunden zu tun, der würde über 2.500 Euro Nettoeinkommen verfügen und damit sind wir so roundabout in der Nähe von dem Durchschnittseinkommen, was auch die gesetzliche Rentenversicherung genau unterstellt. Und dann schauen wir mal, was denn üblich ist. Und wenn wir die GDV-Statistik anschauen, dass die Lebensversicherungen zahlen, dann können wir feststellen, dass die häufigsten Vertragsabschlüsse pauschal 1.000 Euro betragen und es gibt eine weitere Häufung, zum Beispiel bei 500 Euro Verträgen. Also diese Pauschalbeträge, natürlich gibt es auch viele mehr, das geht bis 4.000 Euro monatlich hoch. Wir machen da auch Stichproben, um das zu ermitteln. Also eine relativ große Bandbreite, aber eben häufig offensichtlich so pauschale Verträge, wo man vermuten kann, dass das Thema Einkommensverlust hier anscheinend vielleicht nicht so konsequent durchgezogen wird beim Ansatz der Beratung.
Also wenn das alles ist, was der Berater dem Kunden dann vermittelt, dann hat er in Wirklichkeit nicht über den Einkommensverlust gesprochen. Er hat ihn noch nicht mal abgefragt. Denn jetzt müsste er fragen, nehmen wir mal an, du bist so ein gesetzlich Versicherter. Wie lange bekommst du dann eigentlich so etwas wie Krankentagegeld, so eine Art Ersatz für dein wegfallendes Einkommen? Ist dir das klar, dass das höchstens 18 Monate lang ist. Und wenn du dann am Ende dieser Zeit bist und jetzt eine Rente von 1.000 Euro über unsere gerade eben diskutierte Berufsunfähigkeit bekommst, ist dir dann klar, dass du ja von diesen 1.000 Euro auch leben musst, weil du eine zusätzliche Sozialleistung, also ein Bürgergeld, nicht bekommst, denn du hast ja noch 1.000 Euro, du hast sie dir ja gerade durch die BU gekauft. Also ist dir das klar, dass du gerade den Sozialstaat entlastest? Das müsste der eigentlich den Kunden so fragen.
Ich glaube, es wird ja gerade auch oft gesagt, dass man eben die Kunden vor dem sozialen Absturz eben bewahren möchte. Wobei, wie Sie ja gerade ausführen, wenn ich so eine 1.000-Euro-BU-Rente sehe und sehe, es gibt irgendwo, ich glaube im Moment 563 Euro Bürgergeld für einen Alleinstehenden, dann heißt das wahrscheinlich, ich kriege gar kein zusätzliches Bürgergeld. Und wenn, geht ja auch noch damit einher, dass ich auch noch Vermögen offenlegen muss und dass da...
Genau, das alles muss ich natürlich zusätzlich überlegen und offenlegen. Und im Zweifel heißt das dann, ich habe mit einer zusätzlichen BU-Rente von 1.000 Euro möglicherweise mir gerade selbst ins Bein geschnitten. Jedenfalls habe ich den Sozialstaat entlastet. Das ist natürlich sehr ehrenvoll vom Bürger aus gesehen. Aber ob der Kunde das wirklich so weiß und ob dem Berater klar ist, dass er darüber reden muss, das weiß ich nicht.
Also das ist, glaube ich, gar nicht so leicht zu erfassen, wenn man nicht tiefer in der Materie drinsteckt, dass man gerade eine kleine BU-Rente, die ja oft dadurch zustande kommt in der Praxis, dass die Kunden sagen, ja, ich kann nur so viel ausgeben.
Ja, ja, klar.
Mhm. Wenn ich jetzt eine kleine BU-Rente mache, bin ich eben nicht auf einem Level, wo ich ohne weitere Leistung, also von den 1.000 Euro, wenn ich vorher 2,5 netto hatte, komme ich ja nicht klar. Nee. Also ich bin dafür nicht versorgt und damit wäre vielleicht das Versprechen auch gar nicht eingehalten, dass mir die BU-Rente hier weiterhilft, zumal ich gar keine Sozialleistung on top real gesehen
bekomme. Keine. So sieht's aus. Ja,
Sie haben wenn ich, also ja. Müsste man ja vielleicht ehrlicherweise sagen, wenn wir in dem Level BU unterwegs sind, dann, liebe Kunde, müssen wir auch auf die, nennen wir es mal, 2.000 Euro gehen, also 80% vielleicht von meinen 2,5. Mit den 2.000 Euro wärst du unabhängig von Sozialleistungen und könntest eben das Versprechen vor Einkommensverlust geschützt zu sein, wäre dann vielleicht ja erfüllt.
Das wäre eigentlich die logische Konsequenz für einen Berater zu sagen, also wenn du dir diese dann auskömmliche BU-Rente, wie Sie sagen, so um die 2.000 Euro pro Monat, wenn du dir die nicht leisten kannst, dann gibt es keinen rechten Sinn, so etwas abzuschließen, weil du ja sowieso mit deinem Vermögen und deiner BU verrechnet wirst gegenüber etwaigen Sozialleistungen. Dann sichern wir den sozialen Abstieg viel vernünftiger durch eine letztlich preiswerte oder eben in der Deckungssumme dann höhere EU-Versicherung, also eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung ab. Da würde ich sagen, muss der Berater auch offenlegen, dass er darüber gesprochen hat und er muss das dokumentieren, weil er sonst Gefahr läuft, auf Haftung in Anspruch genommen zu werden.
Er müsste also, wenn wir das, glaube ich, zusammenfassen, ehrlicherweise sagen, wenn du dir die in dem Beispiel jetzt 2.000 Euro BU-Rente nicht leisten kannst, lieber Kunde, dann müssen wir im Grunde unterstellen, dass wir nur das Krankheitsniveau absichern können, wo du auch vollständig erwerbsgemindert bist. Dann in etwa kämen, ich habe es mal ausgerechnet, so roundabout, wenn er jetzt, sagen wir, ist 45 Jahre alt, hat 25 Jahre lang immer per Durchschnittseinkommen eingezahlt, dann hätte er ungefähr 900 Euro Erwerbsminderungs-, Vollerwerbsminderungsrente.
Ah ja, okay. Dann.
Und dann hätten wir ja noch, wenn ich das einmal unterstelle, dann brauche ich dem Kunden ja gar nicht mehr zu sagen, also bei diesem Schutzniveau, was, über das wir jetzt reden, weil das andere kannst du dir nicht leisten, brauchst du auch gar keine 2.000 Euro, sondern du hast ein günstigeres Produkt Erwerbsunfähigkeitsversicherung und brauchst eigentlich nur 1.100 Euro, um plus 900 Euro gesetzliche Leistung auf deine 2.000 zu kommen.
Ganz genau. Das wäre eigentlich der Rat, der dann der einzig Vernünftige mir erscheint. Alles andere wäre für den Kunden eher vom Nachteil. Das ist richtig.
Ja, oder es ist genau von Nachteil, oder eben man, der Makler hätte vielleicht an der Stelle sein Beratungsversprechen, dass er sein Einkommen absichern will, an der falschen Stelle aufgehängt, nämlich indem er gesagt hat, ich sichere dir ein Niveau, auf dem du quasi nur berufsunfähig, aber noch nicht erwerbsunfähig bist.
Ganz genau. Nein, da haben Sie zwingend recht. Und diese beiden Perspektiven müssten in der Beratung nebeneinander gestellt werden. Und zwar bevor ich über Produkte rede.
Klingt fast wie ein Paradoxon, aber ist im Grunde nur logisch durchdacht wohl, dass man sagen muss, meine 1.000 Euro BU-Rente würden mir dann ausreichen, wenn ich vollständig erwerbsgemindert bin, direkt, also nicht erst, direkt, wenn mir was passiert, bin ich gleich so krank oder so verunfallt, dass ich da auch gleich vollständig erwerbsgemindert bin, dann käme ich eben meine 1.000 Euro BU-Rente plus 900 Euro EMI gesetzlich aus, aber das unterstellt ja von vornherein, dass ich hier schon mit Erwerbsunfähigkeit kalkuliere und dann hätte ich wiederum, glaube ich, ein bisschen für die BU auch zu viel gezahlt.
Ich hätte erstens für die BU zu viel gezahlt, weil ich sie ja nicht wirklich brauche. Und hätte ich jetzt mal umgedreht und gesagt, na ja, aber dann ist ja der BU-Fall also der, dass ich mehr als 3 Stunden pro Tag arbeiten kann, aber doch meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, der ist dann gar nicht abgesichert. Da würde man als Berater dem Kunden nun sagen müssen, das stimmt, aber leider kannst du dir ja nur 1.000 Euro leisten. Und ja, diese 1.000 Euro bist du auch gleich wieder los, weil der Staat sie verrechnen wird.
Ja.
Und also das ist ein Hinweis, glaube ich, bei dem dann eigentlich ein Kunde sagen muss, ja nee, das ist ja nicht mein Ziel. Es geht ja darum, mich zu entlasten und nicht den Staat.
Tja. Ich vermute auch mal, das wird kein großer Fanclub sein, der sich da ergibt, wenn man klar die Karten auf den Tisch legt und sagt, wenn du nicht auch wirklich erwerbsgemindert bist, dann ist Hilfe die kleine BU-Rente in den Fällen, wo es nicht ganz so schlimm geworden ist, eigentlich nicht weiter. Du entlastest die Systeme, ob dann jemand sagt, hurra, das wollte ich schon immer, das ist wohl zu Recht zu bezweifeln.
So sehe ich das auch. Nun muss man hinzufügen, wir haben, soweit ich das übersehe, keine Rechtsprechung zu dieser Frage, die wir beide gerade diskutieren. Denn eigentlich müsste ein Kunde, der eine BU hat und dann merkt, es wird aber alles vom Staat angerechnet, also gegengerechnet, er bekommt gar nichts im Leistungsfall, der müsste nun seinen Makler, der ihn beraten hat, wohl verklagen auf die Differenz. Weil er ja geglaubt hat, er hat im Monat 1.000 Euro oberhalb der staatlichen Leistungen zusätzlich. Die dachte er, hätte er sich ja gerade eingekauft. Und solche Prozesse, wenn ich ehrlich bin, kenne ich bisher nicht.
Ja, wir wünschen ja auch keinem Makler solche Prozesse. Nein. Aber wenn man jetzt, und der Aufhänger war ja die Frage, dass man jetzt ganz schnell wieder über Maklerhaftung redet, wenn man nicht ein Produkt, eine BU mit Verzicht auf konkrete Verweisung vermittelt. Ich glaube, wir konnten ein Stück weit, oder Sie konnten insbesondere ein Stück weit aufzeigen, dass da noch eine Menge Dinge vorher zu denken ist, bevor man dahin kommt an diese Frage.
Ja, das ist eine Frage, die eigentlich dann erst ganz zum Schluss eine Rolle spielen könnte, bei der ich übrigens als erste Gegenfrage, wenn ich jetzt Kunde wäre, stellen würde, sag mal lieber Vermittler, was ist eigentlich der Grund, dass ich am Ende dann mehr haben soll, als ich verdiene? Denn ich verdiene ja, wenn ich gar nicht, also ich bin zwar berufsunfähig, aber ich kann ja meinen alternativen Beruf, nenne ich das jetzt mal, so ausüben, dass ich meine konkrete Einkommenslage gar nicht verschlechtert habe. Also was ist der Grund, dass du mir hier zu einem höheren Einkommen als das, was ich vorher hatte, verhelfen willst? Warum eigentlich?
Und bevor jetzt dieser Verzicht auf konkrete Verweisung überhaupt wirksam wird, sind wir ja also an der Stelle erst, oder sie wirkt erst dann, wenn ein vergleichbares Einkommen erzielt wird, denn da haben wir zu dem Punkt, gibt es ja nun nach meiner Kenntnis auch Rechtsprechung.
Ja klar, ja.
Dass da auch eine konkrete Verweisung grundsätzlich zuerst mit Wahrung der Lebensstellung funktioniert und dazu gehört auch ein vergleichbares Einkommen. Also bis dahin würde ich das genauso sehen, sagen, er hat auf jeden Fall, bevor wir an diese Frage kommen, ein vergleichbares Einkommen wie in der vorherigen Tätigkeit.
Ganz genau, das ist ja die Ausgangssituation, wenn wir über eine konkrete Verweisung nachdenken, dass meine Lebensstellung, das Einkommen, um eine vergleichbare Lebensstellung zu erhalten, immer noch gegeben ist und gewährleistet ist, obwohl ich meinen Beruf nicht ausüben kann. Ich habe immer so als Beispiel im Hintergrund so einen Bäckergesellen, der eine Mehlstauballergie hat oder plötzlich bekommt und diesen seinen Beruf als Bäcker nicht ausüben kann, aber ohne Probleme in der Lage wäre, als Verkaufsleiter in dem Bäckergeschäft tätig zu werden, wo er übrigens noch mehr sogar verdient als vorher. Mhm. Und dem nun zu sagen, ja, du, wir verzichten auf die konkrete Verweisung, damit du noch mehr verdienst, das würde ich sagen, ist also die erste Frage eigentlich, was ist der Grund? Warum muss ich denn jemandem zu noch mehr verhelfen? Und ich weiß nicht ganz genau, jedenfalls mit einer Vermögenseinbuße oder einer Lücke. Für eine Vermögenseinbuße hat das nichts zu tun. Das ist eher so eine Art Bereicherung, die zulässig ist nach dem Gesetz. Wir dürfen solche Verträge schließen, weil wir alle davon ausgehen, dass man nicht dadurch berufsunfähig wird, dass sich jemand bereichern möchte. Aber eigentlich ist es nicht die Aufgabe der Versicherungswirtschaft, für Bereicherungsvorgänge zu sorgen.
Zumindest hätte das ja mit dem Aufhänger Einkommenssicherung erstmal nichts zu tun.
Nee, damit
wenn man das mal bisher zusammenfasst, dann kann man sagen, Wer kann sich eine hohe BU-Rente leisten und tut das auch? Das sind in der Regel Akademiker, die ein geringes Berufsunfähigkeitsrisiko haben. Die können sich auch eine hohe Absicherung leisten. Da haben wir mit konkreter Verweisung ohnehin wenig zu tun, weil dort ist der Hauptgrund der BU-Psyche. Und bei Psyche reden wir sowieso nicht über Weiterarbeit in einem anderen Job. Zumindest ist das laut Statistik bisher so.
Dann kaum.
Bleibt das große, breite Feld der Menschen, die eben sich eine hohe BU-Rente in Höhe eines, sag mal, 80% netto in der Regel nicht leisten können. Das sagt ja auch die Praxis, die Vermittlungspraxis. Und für den Fall, muss man sagen, können wir, glaube ich, festhalten, ist eine kleine Rente keine echte Hilfe und möglicherweise vielleicht sogar eine Fehlberatung oder nicht vernünftig ausführlich durchgeführte Beratung.
Genau, das, was wir vorhin erörtert haben und wo ich auch sagen würde, das ist wahrscheinlich der Knackpunkt in fast allen Beratungsfällen, dass über diese beiden Alternativen gar nicht hinreichend gesprochen worden ist.
Jetzt haben wir ja noch einen weiteren Aspekt, nämlich die Frage, was kann eigentlich ansonsten noch passieren? Ich hatte ja in der vorherigen Folge schon darauf hingewiesen, also die Folge dieses Podcasts darauf hingewiesen, dass es natürlich auch sein kann, dass dieser Verzicht auf konkrete Verweisung das Produkt verteuert. Sonst wäre es ja von vornherein merkwürdig gewesen, dass man diesen Schutz über Jahrzehnte im Produkt drin hatte. Und diese Verteuerung könnte dazu führen, dass eben letztlich die Nettoprämien steigen müssten, weil die Überschüsse nicht mehr erzielt werden. Jetzt ist ja diese Gewinnmarge in der BU gar nicht mehr so doll wie vielleicht vor 20 oder 30 Jahren durch den Preiswettbewerb. Was wäre denn, könnte denn darüber hinaus passieren, wenn man sagt, Überschüsse sind jetzt auf Brutto, aber vielleicht reicht das immer noch nicht aus, weil doch viel mehr Leistungsfälle gekommen sind, als man vorher gedacht hat?
Ja, das wäre ja, wenn wir jetzt verzichten auf die konkrete Verweisung, nicht gerade abwegig. Denn in der derzeitigen Situation werden ja viele Kunden sich gar nicht erst wegen einer Leistung an den Versicherer wenden, wenn sie ein vergleichbar hohes Einkommen alternativ haben. Also wahrscheinlich wird der Anteil derer, die jetzt Leistungen vom Versicherer verlangen, größer werden. Das ist zumindest naheliegend. Und die Grundfrage, glaube ich, für einen Aktuar wäre, hat er überhaupt Daten, Zahlen und Fakten, um dieses neue Risikoverzicht auf die konkrete Verweisung kalkulieren zu können? Angenommen, er hat keine, was folgt dann eigentlich aktuariell für ihn und den Treuhänder daraus? Darf er dann überhaupt noch einem Versicherer mit guten Gründen sagen, so eine eigentlich völlig überflüssige Klausel, die den Kunden gar nichts nützt, die ich auch nicht kalkulieren kann, die dürfen wir trotzdem vereinbaren. Mhm. Ich würde sagen, an der Stelle ist die BaFin aufgerufen zu fragen, ob das sowas wie ein Missstand sein kann. Jedenfalls ein Aktuar muss, so steht es im Gesetz, auf der Grundlage seiner Informationen kalkulieren können. Er muss das, so heißt es hier wortwörtlich, ordentlich und gewissenhaft tun. Wenn er es nicht tut, dann darf man übrigens später auch keine Prämien erhöhen. Und wenn man es nicht tut, dann handelt man auch so, wie man als Aktuar nicht handeln darf. Also ich glaube, das wäre keine gute Idee für einen Aktuar, in dieser Weise seinen Vorstand Empfehlungen zu geben, weil das könnte das Unternehmen mittel- und langfristig ganz schön schädigen.
Wir wissen jetzt ja nicht, ob der Aktuar sich gewehrt hat hier in dem Fall oder und der Vertrieb sich durchgesetzt hat. Neue Leistung ist ja immer ein spannendes Thema im Vertrieb. Aber ich glaube, man kann festhalten, Überschüsse können angepasst werden bis zur kalkulierten Prämie, also Bruttoprämie. Aber darüber hinaus wäre das jetzt nach den gesetzlichen Regelungen dann nicht der Fall, wie Sie gerade ausgeführt haben, wenn hier nicht ordentlich vorgegangen wäre, also wenn es vorhersehbar gewesen wäre. Ne?
Genau. Wenn es vorhersehbar ist, dass man hier gar keine Zahlen, Daten und Fakten hat und oder jedenfalls auch vorhersehbar war, dass hier etwas auf einen zurollen kann, was man nicht wirklich kalkulieren kann, dann hätte man über die Frage so eine Klausel doch möglicherweise besser nicht einzuführen, auf jeden Fall diskutieren müssen. Und eigentlich müsste auch die Aufsicht, die BaFin, über diese Fragen mit dem Unternehmen reden, weil es ja keinen wirklichen Sinn gibt, eine solche für den Kunden nicht notwendige Verzichtserklärung abzugeben.
Also ich glaube, man kann festhalten, dass diese anscheinend kleine Sache hier, eine weitere Klausel aus den Verträgen herauszunehmen, doch gezeigt hat, dass das viele Denkanstöße bietet, grundsätzlich mal über Beratungspflichten nachzudenken und grundsätzlich darüber nachzudenken, was ist Bedarf, was ist erforderlich und was ist vielleicht einfach nur Verkaufsstory. Und wir, glaube ich, konnten auch sehen, es kann durchaus Risiken für Makler als auch Versicherer drinstecken, wenn man bei dem Thema jetzt nicht gewissenhaft entsprechend vorgeht, also gewissenhaft auf Seiten des Aktuars und gewissenhaft auf Seiten des Maklers, indem er auf die Risiken und Wirkungen der Produkte und der gewählten Lösung hinweist.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen, ja.
Insofern, glaube ich, haben wir einen ganz spannenden Bogen geschlagen und ich fand das sehr spannend, das Gespräch. Ich hoffe, wir konnten Aufklärung stiften und nicht nur Verwirrung, aber und vielleicht liefert das ja einen Impuls, den wir hier geben konnten, tatsächlich mal über einige grundsätzliche Fragen nachzudenken und auch die Frage, liegt es eigentlich nur darin, die Aufgabe jetzt der Versicherungswirtschaft über immer weiter verbesserte Produkte zu reden oder müssen wir nicht uns darum kümmern, wie man nicht mehr Menschen versichern kann, also mehr Menschen dagegen absichern kann, dass sie krankheitsbedingt Einkommen verlieren. Und da gibt es ja noch Hausaufgaben, denn die Absicherungsquote liegt ja nach wie vor unter 25% der Erwerbstätigen.
Ich glaube, an der Stelle haben Sie den Finger in die Wunde gelegt. Da brauchen wir tatsächlich dringend viel mehr Aufklärung. Und ich glaube eben auch genau so eine Beratung, die zielorientiert in Richtung Erwerbsunfähigkeitsrisiko geht, so wie Sie es entwickelt haben. Das sehe ich auch so.
Ja, dann darf ich mich für das Gespräch bedanken, Herr Professor Schindowski. Vielen Dank. Ich fand es hochspannend. Und ja, ich hoffe, dass wir damit, wie gesagt, Impulse und Nachdenklichkeit erzeugen konnten.
Wäre super. Ich danke Ihnen auch. Jawohl. Ja. Tschüss.
Tschüss. Mit Blick auf die Ausgangsfrage, ob Makler jetzt nur noch Berufsunfähigkeitsversicherung mit Verzicht auf konkrete Verweisung vermitteln sollten, können wir also festhalten, dass dies keineswegs zwingend ist. Schon allein deshalb, weil Leistungen oberhalb des vorherigen Einkommens regelmäßig in einer Beratung gar nicht versprochen werden. Nochmal zurück zum Gespräch. Vielleicht ist es ungewohnt oder sogar verblüffend, bei einer Zielabsicherung von 2.000 Euro monatlich eine private BU-Rente in Höhe von 2.000 Euro einer privaten EU-Rente in Höhe von 1.100 Euro gegenüberzustellen. So hatten wir das gerade im Gespräch entwickelt. Jedenfalls bin ich gespannt auf Ihre Meinung und Kommentare hierzu. Wenn Sie zukünftig keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast kostenlos abonnieren. Sie finden uns auf den großen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder Audible und bei Podigy als RSS-Feed. Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie dort eine gute Bewertung oder Anregung für unseren Podcast abgeben. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Und ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie kritisch, aber positiv. Ihr Michael Franke.